Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laberlümmel, der Corpo-Talk. Wir haben heute ein ganz besonderes Ereignis zu feiern. Und zwar ist dies unsere 100. Sendung. JP, was sagst du dazu?
Erstmal ein Hallo an alle da draußen. Ja, es ist überwältigend, wie schnell das jetzt ging, die 100 Folgen.
Ja, total. Irgendwie auch ein bisschen überraschend, ne? Ich meine, wir können ja mal da anfangen, wo es eigentlich begonnen hat, ne? Als wir telefoniert haben im Dezember 2023 und du die ganzen Ideen so peu à peu quasi erzählt hattest, weil sich natürlich immer mehr aus dem Reden auch formiert hat. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier und es fühlt sich gar nicht so an, selbst die zweite Folge, wo ich war, die je ausgestrahlt wurde, das fühlt sich auch noch gar nicht so lange her. Also das könnte auch vorgestern gewesen sein, so um es ein bisschen übertrieben zu sagen. Umso schöner finde ich es eigentlich, dass es gar nicht so eine, dass sich die Zeit gar nicht so lang angefühlt hat. Weil das ist ja meistens ein gutes Zeichen, ne? Wenn die Zeit wie im Fluge vergeht mit den Dingen, die man macht, machen die ja Spaß. Und ich glaube, ich meine, du als Hauptakteur und der die meiste Zeit auch wirklich da reinsteckt, hat das natürlich ganz anders zu beurteilen als ich, der nur mal im Studio ist. Aber trotzdem ist es sicherlich eine auch für dich ereignisreiche, lehrreiche Zeit gewesen, oder?
Ja, absolut. Also das mit dem Podcast, das war ein gutes Gefühl, dem nachgegangen zu sein, wo nicht klar war, wie sich das Ganze mal entwickeln wird. Also, weißt du ja noch, damals, als ich das am Telefon gepitcht hatte, da hatten wir irgendwie bis 2 Uhr nachts lang gequatscht und alles, wo ich dann zu dir meinte, ja, guck mal, dieser und jeder Parameter, wenn das klappt, müsste das ja funktionieren. Lass uns das mal auf jeden Fall 2024 in Angriff nehmen. Und dann hat das ja funktioniert. Also heftig war halt auch, als der Pilot gestartet ist. Es war ja so, ich habe ja ungefähr 2 Wochen Planung reingesteckt, wie ich das ungefähr mache, hatte ja dann irgendwann die Instagram-Seite aufgemacht, die noch so ein bisschen geschlossen gehalten und das Ganze so ein bisschen als neues Projekt halt angeteasert von den Jungs von Corpomeme. Und dann habe ich dann versucht, ein bisschen Spannung aufzubauen, hatte ja dann auch die erste Folge ja schon aufgenommen mit dem Till Theodor unter anderem. Und dann haben wir das, den Piloten habe ich ja dann erstellt und dann habe ich irgendwann gedacht, glaube ich, das war der 21.01.2024, ich stelle den jetzt online. Wir machen das jetzt, Sonntag geht's los mit dem Piloten und Montag kommt die erste Folge dann direkt, wo dann Till Theodor drin war. Und das haben wir dann so gemacht und dann, ich hatte an dem Tag, habe ich Verwandte in der Eifel besucht. Dann habe ich irgendwie um 11.50 Uhr den Piloten live gesetzt, hatte das Ganze bei Corpo Talk auf der Instagram-Seite nochmal bekannt gegeben und bei Corpo Meme eine Story reingepackt. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass irgendwer sich das groß anhört. Ich hatte eigentlich damit gedacht, dass ich irgendwie, wenn es hochkommt am ersten Tag, so, war völlig nicht, 20, 30 Streams vielleicht hingekriegt habe. Ich habe halt gedacht, dass ich so im Monat bei 125 Mal anhören ungefähr landen werde. Das war so das, was ich so für realistisch gehalten habe. Dann bin ich in die Eifel gefahren und dann habe ich meinen Laptop mitgenommen. Dann habe ich den WLAN dort reingetan, habe dann die Webseite aufgesucht von meinem Host. Guck, lade, refreshe. Dann ist der schon 700 Mal gehört worden an dem Tag. Und ich dachte mir, krass. Und dann dachte ich, na, vielleicht ist das auch nur ein Hype. Die Leute sehen da was Neues, denken sich aber, was ist das für ein Mist? Und lassen es dann. Und dann habe ich am nächsten Tag ja die neue Folge, also die erste dann gedroppt. Und dann gab es eigentlich durchweg nur positives Feedback. Also auch von Leuten, die gesagt haben, boah, ich habe mir die ganze Folge angehört, wo ich eher gedacht hätte, dass die sagen würden, boah, scheiße. Aber war gar nicht der Fall. War positive Resonanz. Und dann ging es los. Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt? Oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt CorpoNect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Cor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in CorpoNect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Ja, gerade ist es ja auch bei Podcasts, jetzt, wenn man irgendeinen neuen anfängt, jetzt nicht nur bei uns, ist es ja entweder so, man bricht nach sehr kurzer Zeit ab, weil es total nervig ist und man sich ein bisschen mehr davon versprochen hat, oder man ist total drin. Ne? Und ich glaube, das Schöne ist natürlich auch bei uns oder bei dem Podcast, dass es immer wieder was anderes ist und gleichzeitig auch, dass es mal was komplett Neues ist. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel eine weitere Meme-Seite, sondern es ist einfach mal ein neues Produkt, was für diese Szene, sag ich mal, vorher nicht in dem Ausmaß existent war. Ne? Ich meine, du hattest ja auch...
Es gab Podcasts schon, also glaube ich von einem Dachverband oder einem Verband gab es da schon einen kleinen Podcast, aber der hatte glaube ich nicht den Impact und die Reichweite, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und ja, da gebe ich dir recht, das war was komplett Neues, war eine neue Sache, die einfach mal ausprobiert worden ist. Aber ich habe mir da auch im Vorfeld ja auch viele Gedanken gemacht. Lass uns gleich auch auf den Punkt kommen mit, dass so ein Ding schnell wieder begraben wird. Da habe ich nämlich auch noch was dazu, aber gehen wir nochmal zurück. Ich wollte ja ursprünglich mal einen Wissenschaftspodcast rausbringen, parallel zu meiner Dissertation. Da hat aber das Institut, was das mit mir machen wollte, zusammen machen wollte, irgendwann gesagt so, ja, Reichweite sehen wir nicht so und der Aufwand der Produktion ist viel höher. Also im Verhältnis dazu lassen wir. Und da hatte ich gerade schon mit dem Till Theodor diese erste Sendung geplant. Also unter normalen Voraussetzungen wäre ich zusammengebrochen und hätte geheult. Also im übertragenen Sinne, ich heule natürlich nicht. Das kann ich gar nicht. Nein, und auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, dann stürze ich mich halt auf den Corpo-Talk und so. Ist das auch gestanden? Also dann hat sich das weiterentwickelt. Ich habe halt auch vorher viel Zeit in Technik reingesteckt. Also ich habe mit einer grünen Wiese angefangen. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung von Podcast. Ich wusste, dass da Mikrofone genutzt werden, dass diese Mikrofone irgendwie in Computern enden, dass es da die Aufnahmesoftware gibt, wie GarageBand zum Beispiel. Und das ist es dann. Man hat sich dann immer weiter reingefuchst. Wenn man sich das heute anguckt, haben wir High-End-Equipment mit den besten Kabeln, beste Mikrofone. Ja. Das ist halt, weil ich einfach x Stunden bei YouTube damit verbracht habe, irgendwelchen YouTubern zuzugucken, wie die erklärt haben, wie die Podcasts produzieren, welche Mikrofone sie benutzen, welche Verkabelung, was man zu beachten hat. Und das war halt so als Grundvoraussetzung, bevor wir angefangen haben. Und dann war der nächste Schritt diese kritische Masse, von der du gesprochen hattest. Die magische Zahl bei Podcasts ist es, die 8. Episode zu überschreiten. Statistisch betrachtet sterben sehr, sehr viele Podcasts in den ersten 8 Episoden. Und es war ja auch am Anfang gar nicht klar, wie viele Episoden wir machen. Als wir das angefangen haben, war die Idee halt, mal hier und da vielleicht eine Sendung aufzunehmen, dass daraus aber ein wöchentliches Format wird mit jetzt...
Mit Sonderfolgen auch.
Mit Sonderfolgen und jetzt mittlerweile einer dreistelligen Episodenzahl. Das war ja gar nicht absehbar. Das war überhaupt gar nicht geplant. Das hat sich ja ergeben.
Naja.
Das ist aus den Erkenntnissen herausgekommen. Deswegen das schnell umgesetzt haben.
Nicht geplant... War es vielleicht nicht,
gewünscht,
aber gewünscht auf jeden Fall. Also ich meine, sonst hättest du es auch eventuell sein lassen können. Ne? Aber ist es bei den neuen Sachen, was glaubst du, ist es einfacher, etwas zu kreieren, was es noch nicht gibt und damit Erfolg zu haben? Oder ist es einfacher, Bestehendes einfach aufzugreifen und das dann umzumünzen sozusagen? Also in dem Fall, was wir machen, ist ja was Neues. Meinst du, wenn es mehrere davon gegeben hätte, wärst genau zu dem gleichen Endergebnis gekommen, so wo wir jetzt stehen? Glaube ich auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Also die Sache ist halt, wir haben halt so einen First-Mover-Advantage, wie man das ja in dem Startup-Deutsch halt ja sagt. Wir sind die Ersten gewesen, die es ausprobiert haben. In so einer Skalierung halt.
Corpo-Meme genauso.
Genau. Das ist, glaube ich, so ein Ding
von
mir,
Jahren,
dass ich da so Sachen entdecke manchmal wo ich mir denke, ey, da muss man was machen. Ja. Vielleicht ein Talent, wo ich auch sehr froh bin, dass ich das habe. Wird vielleicht auch nicht das Letzte sein, weil wir haben ja auch mittlerweile auch die Corpo-Akademie mit den Workshops, die da sich auch daraus entwickelt haben. Eins gibt dem anderen immer die Klinke in der Hand. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, das eine hat mit dem anderen durchaus zu tun. Es gab es noch nicht. Das war unser Glück. Und es ist ein Erfolgsrezept, glaube ich, wenn du Konzepte aus der Muggelwelt nimmst und sie auf die Corpo-Welt runterskalierst, umsetzt, dann funktioniert das. In der Regel. Also was auch in der richtigen Welt funktioniert, bei den Muggeln, das funktioniert auch bei uns. Aber angepasst. Mit dem Wording.
Hast du da ein paar Beispiele zum Beispiel?
Die Memes zum Beispiel. Mhm. Ein Großteil der Memes, die wir ja bei Corpo-Meme zum Beispiel raushauen, die denken wir uns ja nicht selber aus. Ja. Also diese Template-Creator, das sind ja praktisch die eigentlichen Götter. Das sind diejenigen, die was Neues entdecken, eine Idee umsetzen und es dementsprechend raushauen. Wir gehen ja manchmal hin und gehen auf die gängigen Webseiten, gucken uns die Memes an, laden uns die runter oder machen Screenshotten die und hauen die dann bei InShot zum Beispiel rein und hauen dann eine neue Caption zum Beispiel. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, also einen neuen Text oben drüber, wo wir das Ganze halt vom Sinn her auf die Verbindungswelt ummünzen. Ja. Aber ja, der Podcast war neu in der Art und Weise. Aber der Podcast an sich ist ja keine Erfindung von diesem Podcast.
Nein, natürlich nicht. Aber glaubst du denn, also ich meine, die Zahlen sprechen natürlich auch für sich. Das muss man natürlich auch so sehen. Glaubst du denn, dass sich viele Leute danach gesehnt haben?
Ich würde nicht sagen nach dem Medium Podcast, sondern es ist in der Corpo-Bubble nach Futter.
Nach Futter, ja.
Also genau, ich glaube, in der Corpo-Bubble ist ein ganz, ganz hoher Bedarf an authentischen Corpo-Content.
Okay, was ist, um ganz kurz da einzuklammern, was bedeutet für dich authentischer Content?
Also, wenn man mal anfängt, wenn man sich die TV-Sendungen anguckt, die Darstellung in der Presse, uns Verbindungen gegenüber, die ist ja nie so, wie wir das selber erleben. Wir haben ja nie selber das häufig das Gefühl, wo wir sagen, ja, so ist das. Das Echte, das Wahrhaftige dahinter wird dargestellt. Ich hätte ja mal schon mal in dieser 50er-Folge ja gesagt, dass der Tatort Satisfaktion, der glaube ich 2007 oder 2008 rausgekommen ist, der wurde ja 12, 13, 14, 15 Jahre bestimmt einmal pro Woche irgendwo auf irgendeinem Haus geguckt, weil er authentisch ist, weil er gut recherchiert war. Das Ganze, die Tiefe wurde dargestellt vom Verbindungswesen, die Vielschichtigkeit, die dahinter war. Und deswegen war der so beliebt, weil die Leute sich das halt gerne angeguckt haben, weil die wussten, dass diese Tatortfolge die Corpo-Welt widerspiegelt. Die Leute, die sich das angucken als Corpus, wissen, ich könnte da durchs Bild laufen. Mhm. Ne? Das passt es. Ob da jetzt am Ende die PC-Situation zwischen dem Liefers und dem einen, der Mörder da am Ende ist, ob das 100% authentisch ist. Da gibt es natürlich Kompromisse, die man als richtiger Corpo halt machen muss, wenn man sich das anschaut. Aber im Großen und Ganzen passt das. Und das war so ein Punkt, der mir immer durch den Kopf gegangen ist. So, wir gucken uns immer diesen Tatort an, weil der so gut ist. Diese ganzen anderen Krimi-Formate, wo irgendwelche Verbrechen auf Verbindungshäusern stattfinden, die waren ja nicht authentisch. Das war so ein richtiger Cringe-Faktor, den du da mit drin hattest, wenn du als Corpo dir den angeguckt hast. Und da dachte ich mir halt so, da ist dieses Bedürfnis da. Nach Korporierten, nach Gesprächen, nach Austausch. Ich kenne das ja selber noch aus einer Zeit, wo alles nicht so ganz digital war. Da war es dann so, dann hat Bundesbruder X erzählt, boah, ich habe XY in Stadt Z kennengelernt, habe mit dem an der Theke gesprochen, richtig beeindruckender Typ. Das wird dann als Mythos weitergetragen im Bund, aber den hat man dann entweder nicht selber kennengelernt oder man hat ihn 5 Jahre später irgendwo anders kennengelernt und kannte ihn halt fast in Erzählung des Bundesbruders. Und mit Corpo Talk haben wir die Möglichkeit, dass wir diese Gespräche mit diesen Leuten führen können und die ganze Corpo-Welt kann zuhören. Es wird aus erster Hand werden die Informationen weitergetragen oder gegeben und jeder kann sich seine eigene Meinung machen. Und wir haben natürlich auch einen Ideenaustausch, der da stattfindet. Wenn ihr Corpus reinkommen und sagen, ich habe in meinem Bund das optimiert oder das verändert und das hatte das Ergebnis, ist da draußen garantiert, in der zweistelligen Zahl sind da Corpus, die sagen, ey, wir haben genau diese gleichen Probleme ADH und wir haben diesen Ideenaustausch. Bei den Bakterien ist es ja so, Bakterien tauschen ja auch ihre DNA untereinander aus, indem die diese Konjugationsbrücken zwischeneinander halt aufbauen. Und das ist das, was wir in diesem Podcast auch machen. Wir gehen hin und machen wirklich Betriebssystem-Software-Update in der Corpo-Welt. Jemand geht hin, zählt eine Idee, das hören sich im vierstelligen Bereich Leute an und haben diese Idee in ihrem Kopf, tragen die mit sich, ist dann wie in einem Inkubator, sie werden aufgepäppelt und dann werden sie irgendwann ADH umgesetzt.
Ja, da muss ich jetzt einmal, fällt mir jetzt spontan eine Frage ein, was meinst du eigentlich, wie viele Leute haben sich durch unseren Podcast kennengelernt? Also wenn jetzt zum Beispiel einer eine Folge gehört hat von jemandem, der in der und der Verbindung ist, der da mal gesagt hat, okay, da gehe ich mal hin, den will ich mal kennenlernen. Gab es da mal irgendwie Feedback?
Also es war so, dass das weiß ich jetzt nicht so in dem Sinne. Es war so, dass wenn man halt random mit Leuten irgendwie in Kontakt getreten ist, die haben immer eine Corpo-Talk-Geschichte meistens, die sie erzählen können, dass sie halt den und jenen halt kennengelernt haben. Was ich eher beobachtet habe, ist halt das Netzwerk, was dahinter entstanden ist. Weil es ist halt auch so, wir tauschen uns untereinander alle aus. Ich habe mit vielen, vielen Gästen habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. Das ist klar, natürlich bei der Masse an Leuten, die mittlerweile drin waren, ist das nicht mit jedem Telefonat jede Woche. Aber man hat Austausch, man weiß, der macht das. Und dann kommt ein anderer Corpo hin und sagt, ey, ich habe Bedürfnis oder Problemstellung X. Dann verknüpfen wir die untereinander. Und das hat einigen Corpus, glaube ich, also auch oder Gästen halt auch geholfen, würde ich mal sagen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Jetzt nochmal eine Frage zum authentischen Content. Das ist ja mittlerweile, was du gesagt hast, Tatort Satisfaktion oder auch selbst der Film Alt Heidelberg, finde ich, ist authentisch.
Genau, mit den Goten.
Und gleichzeitig null frittig. Das wird ja oftmals verschrien, dass moderner Instagram-Content an manchen Stellen frittig ist und ein bisschen peinlich und cringe. Mhm. Und das geht ja oft. Und ich glaube, dadurch haben natürlich auch viele Leute, das ist so eine Hemmschwelle, wo viele Leute denken, oh Gott, das muss ich mir jetzt nicht auch noch anhören. Ne? Reicht schon, wenn man das irgendwo mal so zu hören bekommt, wenn man corpo-technisch unterwegs ist. Was macht den Unterschied zwischen diesen beiden Beispielen jetzt, also Alt-Heidelberg und Tatort Satisfaktion zu Reels zum Beispiel. Es gibt ja auch Reels, da kann man es in gewisser Weise eventuell nachvollziehen, wo man sagt, okay, ist halt nicht so authentisch oder ist jetzt halt eher cringiger als jetzt ein Tatort Satisfaktion. Ne?
Kommt ganz drauf an.
Was sind denn so Faktoren? Was können die Leute zum Beispiel mitnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Leute hier haben, die gerade zuhören und denken, okay, in unserem Bund wollen wir natürlich auch ein bisschen Social Media keilen zum Beispiel und dadurch auch Reels machen. Was sind da so für Tipps zu geben schon mal?
Also da kann man durchaus sagen, das Grundrezept ist halt Authentizität und das ganz wichtige andere Zauberwort ist Relatability. Mhm. Also die Beziehungsfähigkeit, die dahinter steckt. Kannst du dich damit identifizieren, was du dort siehst? Und das muss in beiden gegeben sein. Klar gibt es cringe oder merkwürdige oder Fremdscham auslösende Reels von Verbindungen, aber es gibt auch verdammt viele gute Reels da draußen.
Ja, absolut.
Also da ist zum Beispiel hier die Spandauer aus Berlin sind extrem gut. Ja, ja. Die machen da einen super tollen Content. Der Till Theodor und die Eckermann in Tübingen. Ja. Das ist ein super cooler Content. Nein, also auch die Bünde, die wir geschult haben, die haben da auch wirklich tolle Sachen mit erstellt, auch reichweitenstark, muss man sagen. Wir haben ein Video, was ist über 500.000 Mal geguckt worden.
So viel Corpus gibt's gar nicht.
Ja, das hat halt andere Bubbles halt noch geschafft. Und da ist halt so der Punkt, wenn es authentisch ist und man eine Beziehung dazu aufbauen kann, dann ist das cool. Cor Borussia Berlin zum Beispiel. Mhm. Ich liebe die Videos von denen. Die haben ja zwei Accounts, einmal diesen offiziellen und einmal den, glaube ich, eher Aktivitas-orientierten. Und das ist wirklich gut gemacht. Also die machen das ja in dem Stil von diesen Rich Kids aus Milano, die dann da mit dem also diesen Lebensstil halt frönen, der Musik und Spaß haben und angelehnt und ihren Kaffee trinken und sich unterhalten. Das haben die ziemlich gut umgesetzt.
Espressatura.
Ja, quasi, genau. Ne? Ja. Genau, und das haben die ziemlich gut umgesetzt. Das finde ich zum Beispiel verdammt gut gemacht. Aber auch zum Beispiel die Mackies. Die Mackies machen einen verdammt guten Content, das muss man auch sagen.
Weißt du, was ich glaube, auch was wichtig ist, das vereint die oft, genau diese Reels, dass da auch Damen zu sehen sind.
Das ist ganz
das
wichtig.
Das ist ein absolut
ganz oft
unterschätzter Faktor.
Das sage ich immer in den Workshops.
Okay, ja.
Das ist so wichtig, weil, ich habe das ja selber von Bundesbrüdern, weil wir damals eine sehr probate Truppe waren, als er aktiv war. Wir hatten halt unseren Stammtischen auch immer verdammt viele Mädchen mit rumsitzen. Ne? Und das ist halt so, wenn du da Keilgäste hast und die sehen, dass da halt zum Beispiel die Jungs sozial so akzeptiert sind, dass sich Frauen mit ihnen treffen und Zeit verbringen, ist das ein verdammt guter Gewinn. Und die ganzen erfolgreichen Videos von den Corpus sind auch richtig. Die mit den Gartenfesten, irgendwelchen Poloturnieren, die besuchen, wo die Mädchen auch mit dabei sind. Und diese Mädchen auch zeigen so, ey, die Jungs sind cool. Das ist
mit denen hängt man auch gerne ab. Ne? Ja. Nicht, dass es nur so ein Männerclan untereinander ist, die irgendwie so sich gegenseitig anpöbeln und Bier saufen, sondern die haben ja auch wirklich bei sehr ansehnlichen Damen, die immer dann auch in den Videos dabei sind. Das ist dann natürlich auch schon, also muss man einfach so sagen, es ist natürlich anziehend, gerade für Leute, die aktiv werden wollen, dass die auch sehen, okay, die haben nicht nur Kontakt untereinander, sondern halt auch sind ganz normale Menschen, die auch dann mit Frauen Kontakt haben.
Ja, und das die beste Zeit ihres Lebens halt haben, ne?
Ja.
Das ist halt auch so ein Punkt. Das war damals, als wir die Folge aufgenommen haben, die allererste mit dir. Ich glaube, du warst ja Folge 2.
Zwei
warst du ja direkt. Da hatte ich dann einen Stammtisch und wir waren in einer Gaststätte, also beziehungsweise in Düsseldorf haben wir diese Hausbrauereien, Kultur für die Leute, die nicht aus Düsseldorf kommen. Und da war es dann halt so, dass wir dann da einen richtig vollen Stammtisch hatten, ich glaube mit 16 Leuten oder so, was halt viel war in dem Raum mit den vielen, vielen anderen Leuten. Und dann irgendwann sich eine Frau vom Nachbartisch zu uns zugedreht hat und mich dann gefragt hat, ob wir denn so eine rechtsextreme Verbindung sind. Und wir so, nee, das sind wir nicht. Und dann hat die gesagt, ach ja, schön, dann mach mal weiter. Da habe ich mir auch gedacht, so, mit welcher Rechtfertigung kann
voll.
Diese Frau sich urteilen, ob wir uns treffen oder auch nicht. Und Verbindung ist halt, ich muss sagen, die beste Zeit meines Lebens. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Zeit erleben darf. Also ich meine, der Podcast hat auch zu einem zweiten Frühling für mich geführt. Ich muss sagen, meine jetzige zweite Zeit als Host von Corpotalk ist noch viel geiler als die Zeit, als ich aktiv war. Ich bin zwar jetzt nicht mehr so viel in den Kellern und stehe dort und nasche da mit den anderen. Es sind eher andere Sachen, die stärker geworden sind. Aber es ist, ja.
Die aber damals gar nicht möglich gewesen wären.
Nee.
Das ist ja das, ne?
Ist es ja.
Also ich finde auch zum Beispiel da am schönsten auch als Corpo einfach andere Corpos kennenzulernen. Es ist wirklich so. Und ich meine, das ist natürlich oftmals ein bisschen, beim Bummeln ist es entweder, die lassen dich auf ein gemütliches rein oder es ist halt manchmal dann, muss er halt performen. Ne? Mhm. Aber ich finde, das Schöne ist zum Beispiel auch beim Stocherkahnrennen in Tübingen gewesen, da hast du halt einfach extrem viele Leute kennengelernt und du hast dich mit denen austauschen können, ob auf dem Marktplatz oder auch hier und da ADH bei einer Party. Es war einfach eine.
Wo warst du denn in Tübingen unterwegs?
Auch auf verschiedenen Häusern.
Okay.
Aber sehr, sehr nette Leute alles, muss ich wirklich sagen. Auch sehr schöne.
Die haben dich gut angenommen.
Häuser. Genau. Die haben, ja, es ist das, also die Cocktail, da war auch eine Cocktailparty oder eine Bowlenabend und da waren auch tatsächlich auch viele Damen unterwegs. Und das war einfach, weißt du, du guckst ins Tübinger Tal auf den Neckar, du stehst auf einer großen Terrasse und es ist einfach schön. Und du hast, ich glaube, als normaler Student kommst du ja gar nicht zu diesen Erlebnissen und dann auch noch unter Gleichgesinnten oder zumindest Leute, die einen gleichen Identifikationsfaktor mit dir auch teilen. Ich meine, das sieht man ja schon durch Kleidung oder auch durch Hobbys. Das sind ja schon alle ziemlich ähnlich, aber dabei nicht langweilig, sondern einfach nur schön, weil es irgendwo ergänzend ist. Ne? Und das finde ich ist halt das Schöne, dass man wirklich mal die Leute auch so kennenlernt und selbst auch den Mensch hinterm Corpo. Das ist ja fairerweise auch nochmal hinzuzufügen, dass es ja manchmal einfach auch irgendwo ein Rollenspiel ist, gerade wenn man so untereinander als Corpo sich halt gegenseitig anpault und. Und dann, wenn man mit Leuten auch mal normal spricht, das ist halt einfach wirklich schön, dass es also dass es einfach so harmonisch oftmals abläuft. Ne? Ich meine, manchmal auch nicht so.
Ist heute viel harmonischer.
Ja, ja.
Also früher war das anders. Also der Punkt hier, den Mensch hinter dem Corpo kennenzulernen, das war, finde ich, zu meiner Zeit, hat länger gedauert. Also es war eher erstmal...
Kannst du es besser, länger zu brauchen?
Nee.
Nee.
Ich muss sagen, wenn ich die heutige aktiven Generation kennenlerne, muss ich sagen, so, die sind nicht mehr so wild wie wir früher.
Oh.
Es eskaliert nicht mehr so heftig, finde ich, in vielen Punkten.
Okay.
Also was ich bis jetzt beobachtet habe, das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist freundlicher geworden und man hat Schritt schneller in den Austausch. Und das finde ich ist aber viel wertvoller.
Finde ich ganz ehrlich auch. Weil ich meine, entweder geht es halt platt gesagt ums Fechten oder ums Saufen. Aber wenn man dann halt trotzdem nochmal die Möglichkeit hat, auch zu sagen, ich meine, das hört sich jetzt so ein bisschen romantisch an, ja, auch mal den Menschen kennenzulernen. Aber es ist halt einfach so. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Zeit miteinander verbringt und am Tresen sitzt, dann will man halt einfach auch schon wissen, was ist denn das für ein Typ, der mir da gerade gegenüber sitzt? Was macht der so? Und ach, das ist ja cool, das ist ja interessant, dass er irgendwas hat. Auch, ne? Ich meine, jeder hat ja irgendwas Interessantes. Und wenn man sich darauf halt einfach fokussiert, kann man auch, glaube ich, wahnsinnig viel mitnehmen.
Mhm.
Also einmal menschlicherseits und gleichzeitig auch einfach Erfahrungswerte, die man mitnehmen kann. Oder vielleicht auch sogar Kontakte. Man teilt was, wenn man zu seinem Jagen geht. Man geht dann, verabredet sich mal. Und selbst wenn es nur auf Tontauben ist oder halt auch mal zur Drückjagd. Ne?
Mhm.
Daraus kann halt viel entstehen. Und ich glaube, das ist halt auch das Potenzial einer Verbindung. Ne? Dass man halt einfach wirklich die Leute zusammenbringt, die die gleichen Interessen haben und die die gleichen Stärken aus sich auch wirklich dann aufbauen möchten.
Mhm.
Und die dann halt auch weiter im Leben zusammenleben. Ne? Nicht nur im eigenen Bund, sondern auch mal in anderen Bünden. Ne? Dass man dann auch da einfach ein gutes Verhältnis pflegt.
Ja, aber ich meine, ist ja nochmal bei dir mit der Jagdverbindung auch nochmal.
Ja, das
so.
War jetzt exemplarisch,
was nein, aber es ist ja, ne? Wo ich sagen muss, das ist bei euch ja zum Beispiel eine ziemlich gute Sache. Also, ihr habt ja dieses Nadelöhr-Jagdschein, was ja drin sein muss. Es ist jetzt schon mal eine gewisse Grundsozialisierung voraus, dass du diesen Jagdschein gemacht hast.
Mhm.
Und Jagdverbindungen florieren.
Ja.
Haben zwar irgendwo immer eine andere Dynamik, letztendlich finde ich, als jetzt die Chors, Burschenschaften und so weiter. Ich finde, das Saufen ist nicht so groß bei euch groß geschrieben. Ne? Also es ist halt eher die Jagd.
Ist aber auch schwierig. Als
und
Jäger,
mit den Waffen.
Ja,
ne?
Und ganz genau, das ist es halt auch. Ne? Also ich glaube, keiner
ihr funktioniert.
Wird davon zurückschrecken.
Das meine ich, was ich damit meine, ist, ihr funktioniert und ihr habt ein gewisses Klientel, was ihr zieht.
Ja.
Und das, damit haben viele andere Verbindungen Probleme, weil sie halt eher aus der Masse die Leute halt ziehen.
Genau, das ist der Unterschied. Das ist halt nicht bei uns, sagen wir mal, eine Massenabfertigung, ohne das Böse zu meinen, sondern es ist halt schon eher selektiver. Ne? Einmal unsererseits natürlich, dass wir dann halt auch gucken können, wer passt. Ich meine, wenn man zusammen jagen geht, das finde ich, ist oft vielleicht auch vergessen, aber man steht sich am Ende des Tages mit Waffen gegenüber und man hantiert mit Waffen und ich meine, das ist ein großer Vertrauensvorschuss, den man so grundsätzlich miteinander teilt.
Absolut.
Auf Gesellschaftsjagden. Jetzt nicht mal im gewollten Sinne, sondern es kann einfach immer was passieren und man muss einfach wissen, okay, der mir gegenüber steht, der ist sicher an der Waffe und der kann damit umgehen, der kann die Handhabung und der hat auch die gleichen Werte wie ich, der ist ein Weidmann und nicht einfach nur jemand, der töten möchte. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und das ist halt das Schöne, dass dadurch auch die Leute sich natürlich dann, ich meine, es gibt ja noch in vielen anderen Städten Jagdverbindungen. Ne? Ich glaube, in Berlin, die Jungs, die sind auch sehr, sehr, sehr gut.
Kommasovia?
Kommasovia. Die funktionieren. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir hatten uns auf der Jagd und Hund ja auch, hatte ich mich mit ein paar unterhalten. Und die haben auch schöne Sommerfeste und bringen dann halt nochmal diesen Wildcharakter zum Beispiel oder den Jagdcharakter mit da rein.
Mhm.
Und das ist halt einfach für Leute, die jagen, wahnsinnig schön und die auch noch Interesse am Verbindungsleben haben. Ich meine, auch in vielen anderen, gerade in Chors oder auch in anderen Verbindungen sind natürlich viele Jäger. Aber eine Verbindung, die wirklich ausschließlich nur Jäger hat, ist natürlich nochmal schön, weil jeder alte Herr wird irgendwo natürlich dann auch eine Jagdmöglichkeit haben.
Mhm.
Und so kommt man dann natürlich auch. Gerade das ist interessant für junge Jäger, dass man einfach auch viele Jagdmöglichkeiten hat. Und das ist schön.
Ja.
Für viele junge Aktive. Definitiv.
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, das ist bei euch so und bei dem Weißen Kurs, würde ich auch noch sagen. Also sagen wir mal von der Personalrekrutierung, die dahinter steckt. Das machen die Jungs nämlich auch ziemlich gut. Ich hatte nämlich in Kiel eine Unterhaltung nicht mit einem Weißen Kurs-Studenten, sondern mit einem alten Herrn, der im CC organisiert ist. Und das fand ich halt sehr spannend, weil viele Probleme, die die anderen Verbindungen haben, die zum Beispiel Jagdverbindungen nicht haben, und sind halt auch die weißen Cores, die dieses Problem nicht haben. Die haben Kalkkarteien, die sind Verwandtschaftsverhältnisse, die da im Hintergrund bestehen. Jahrhundertelange Austausche unter Familien, die da immer und immer wieder sich da wieder treffen. Das sind die Familien, die seit Jahrhunderten miteinander zu tun haben. Und da ist es halt so, die Leute, die dort reinkommen, haben eine gewisse Grundsozialisierung, die in einer großen Schnittmenge sehr ähnlich ist. Nicht bei jedem klar gleich, es sind alles Individuen, die da drin sind. Aber ich würde sagen, während viele Verbindungsarten, die vielleicht heute noch gut laufen, vielleicht in der Zukunft aber Probleme haben, werden die weißen Cores diese Probleme nicht haben. Die werden ihre Standardprobleme, die sie immer haben, weiter haben. Und,
aber die hat natürlich jede Verbindung.
Die hat jede Verbindung. Aber die Personalrekrutierung, die wird da ziemlich safe drüber sein.
Das glaube ich auch. Und sicherlich bei vielen anderen Cores, auch wenn ich jetzt an Bekannte denke, da ist es dann auch halt über Altherrensöhne und so. Ne? Das funktioniert einfach. Und ich glaube, darauf kann man sich in gewissen Teilen auch verlassen. Aber es gibt sicherlich genug andere Verbindungen, die halt da durchaus ihre, ja, muss man vielleicht sagen, Probleme gewisserweise schon haben. Ne? Und das ist natürlich schade, aber ja, da kann man natürlich dann auch wieder übers Keilen lange sprechen. Ne? Ich meine, da gab es jetzt schon genug Input in den vorherigen Folgen drüber, gerade über Social Media Keilen natürlich. Und glaubst du denn, es ist noch heutzutage sinnvoll, wie zum Beispiel an der Universitätsstadt in Düsseldorf, auf den Campus zu gehen und da für Verbindungen zu werben?
Ja.
Wie klar. Würdest du das machen heutzutage? Aperol verschenken? Das trinkt doch jeder, oder?
Das Problem ist halt, wenn du da in Person rumläufst, was ich auch in der Vergangenheit beobachtet hatte, was ich auch schon mal erzählt hatte, diesen tätlichen Übergriff, den ich da beobachtet hatte, was ich glaube, ich in unserer Folge auch gesagt hatte, würde ich es nicht machen. Also ich würde, wir sind im Band rumgelaufen. Wir haben in unserer wildesten Zeit haben wir da auch auf dem Campus rumgestanden und haben uns auch Stafettchen reingeknuspert und danach Referate halten müssen. Beste Kombination. So, es gab einmal einen Vortrag, den musste ich in der Uni halten, in einem Proseminar. Den musste ich dreimal auf Toilette während meines eigenen Vortrags. Und nein, aber ich würde eher Social Media keinen machen, weil die Sache ist, du kannst die Zielpersonen halt sicher anspielen und die Leute, die das verhindern wollen, können es nicht verhindern, dass das bei den Leuten im Feed halt reinkommt. Und das ist eine ganz große Stärke. Früher haben wir geflyert, die Flyer wurden eingesammelt und in den Müll geschmissen, teure Plakate, die man gedruckt hat, die wurden abgerissen und dementsprechend sein lassen.
Wobei ich das tatsächlich mit den Flyern bisschen anders sehe. Wir hatten nämlich bei der Jagd und Hund auch Flyer ausgelegt für unsere Verbindung.
Das war ja eine Jagdmesse und nicht der Campus.
Richtig, genau. Deswegen. Aber ich finde trotzdem, wenn du nochmal irgendwas handfest ist, genauso wie Sempros, auch in gedruckter Form, haben halt nochmal ein bisschen mehr Charme. Und die, also ich bin so ein Typ, ich werf die einfach nicht so schnell weg, weil erstens ist da jemand gewesen, der sich die, genauso wie mit Büchern, darüber hatten wir auch schon gesprochen, also kann man einfach nicht wegwerfen. Es funktioniert nicht. Und du hast einfach was in der Hand. Ich glaube, wir funktionieren immer noch über unsere Haptik. Auch das siehst du auch in den Bücherläden. Also es gibt natürlich viele Leute, die eventuell ein Kindle oder irgendwelche anderen, es gibt Tolinos oder was es da nicht alles gibt. Sicherlich gibt es die. Und ich erkenne auch den Wert daran, dass es im Urlaub praktischer ist. Mhm. Aber die Buchhandlungen sind immer, ich war gestern noch in Passau in der Buchhandlung. Die war rappelvoll. Ich konnte mich wirklich gerade so auf eine Ecke von so einem kleinen Tritt hinsetzen, um Bücher rauszuholen, weil alle anderen Sitze belegt waren. Die Buchhandlung war voll. Und genauso, auch in München war es genauso. Es ist einfach schön zu sehen, dass solche Sachen halt, die haptischen Dinge, immer noch genutzt werden. Mhm. Und dass so auch immer noch Werbung funktioniert, weil am Ende ist Keilen nichts anderes als Werbung.
Ja, Mitgliedergewinnung.
Ja, und das ist halt einfach ein schönes Mittel, aber ich glaube, man sollte nicht zu viel Geld da reinpumpen.
Ja, es geht.
Und in Flyer und so?
Nee, aber in Sempro zum Beispiel.
Das auf jeden Fall.
Da ist es ja so, gutes Papier, eine schöne Haptik, wie du gesagt hast, das ist schon was anderes. Auch einen richtigen Brief halt zu bekommen, ja. Das ist noch was anderes als irgendeine E-Mail, die dann halt in einem, weiß ich nicht, digitalen Grab am Ende halt landet. So ein richtig schöner Brief aus so einem teuren Papier, das ist was Gutes.
Mit passendem Kuvert.
Ja.
Und einer schönen Handschrift. Aber die muss man sich selbst beibringen.
Oder mit Schreibmaschine geschrieben. Habe ich in letzter Zeit öfters gemacht. Und die Reaktionen sind immer sehr positiv. Und das ist halt auch so ein Brief. So einen kriegst du nicht mehr so häufig. Der ist dann zwar mit Schreibmaschine geschrieben, nicht per Hand, aber letztendlich sehr per Hand eingetippt. Und dann ist er mit dem Füller unterschrieben.
Viel komplizierter irgendwo
mit einer Schreibmaschine.
Weil erstmal musst du richtig feste, je nach Schreibmaschine, draufdrücken. Du hast ja auch keine mechanische. Das ist die hier vorne steht. Ne?
Ja, die ist 74 Jahre alt, die ich habe.
So, und da musst du richtig in die Tasten kloppen. Und das ist natürlich dann einfach auch nochmal was anderes und was Schönes. Und dann vertippst du dich, dann zwei Buchstaben zusammen. Bei meiner Schreibmaschine ist es immer so, manchmal bleiben die Buchstaben nebeneinander zusammenhängen. Dann muss ich die wieder ein bisschen, ich glaube, das ist eine alte Erika oder sowas. Das ist eine Reiseschreibmaschine. Die hatte ich mir damals mal aus Jux und Dollerei geholt. Aber es ist trotzdem schön. Es ist natürlich wahnsinnig laut. Du kannst damit eigentlich nirgendwo in der Öffentlichkeit sitzen und dann so tippen. Hatte ich letztens noch ein Meme gesehen. Als einer im Hörsaal mit einer Schreibmaschine saß und dann mit einer Schreibmaschine gemacht hat. Und der ganze Hörsaal hat sich umgedreht, der Prof hat sich umgedreht und dachte sich auch nur so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die Vorstellung allein ist schon urwitzig, wenn da jemand stumpf in die Tasten haut und dann auf einer Schreibmaschine das Manuskript führt.
Ja, vor allem, die macht ja immer Bing, wenn du mit der Zeile dann haust du die wieder zurück und dann...
Das war auch der Fall.
Bing!
Oh je.
Aber ich glaube, wir haben noch Fragen, oder?
Wir haben Fragen. Kommen wir mal zu den Fragen, JP.
Ja.
Der Fragenhagel. Haben Sie überhaupt Abitur?
Ja, habe ich. Habe ich 2009 gemacht. Abgelegt.
Bummeln und Tür aufmachen in Zukunft.
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die zielt dahin, so wie verändert sich das Bummeln in der Zukunft? Das Problem ist, die Bummelbereitschaft ist nach Corona ein bisschen runtergegangen, habe ich das Gefühl, wenn ich das so beobachte.
Und die Aufmachbereitschaft auch.
Ja, so, ich kenne das noch anders. Da bist du bei 8 Münden am Abend gewesen.
Wobei in 2 Städten. Gibt es immer noch. Also ich habe jetzt noch mit einem Bekannten gesprochen, die waren auch gestern bei sehr, sehr vielen verschiedenen Münden unterwegs. Alte Universitätsstadt aber.
Ich glaube, das ist einfach so eine Mentalitätensache. Ich glaube, wenn die Bock hätten auf mehr, dann würde da auch mehr laufen.
Das ist auch wahrscheinlich eine individuelle Frage. Ne? Wie sehr hast du Bock, an dem Abend zu performen? Und ich meine, wenn du...
Ich habe immer Bock drauf gehabt, als ich jung war.
Ja klar, aber...
Dass mein Körper mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Du willst auch nur mal gemütlich wahrscheinlich irgendwo sitzen. Also das finde ich halt...
Was?
Ja. Nein, es ist schon so, wenn man einfach auch mal... Keine Ahnung, in Tübingen war es zum Beispiel auf dem Marktplatz, weißt du? Dann sitzt du da mit verschiedenen und trinkst einfach ein Aperol. Also hat auch was, weißt du? Und danach kannst du dann halt wieder irgendwo hingehen.
Was?
Verzögerung. Weißt du, das ist ja das Peinliche. Wir trinken hier nicht mal ein Bier, sondern wir trinken Fizzy Peach, Red Bull Organics, Sparkling and Natural, ohne irgendwas.
Und also gestern hat es bis jetzt Bio, gut geschmeckt.
100% natürlicher Herkunft. Also, worüber reden wir eigentlich gerade?
Ich weiß es nicht.
Nein, das ist
schon gut. Das fand ich auch mal schön, vor allem diese spontanen Konstellation mit Corpus in einem Nicht-Corpo-Umfeld, wo ein wirklich netter Austausch entstanden ist. Das war auch mit immer eine der schönsten Momente, muss ich sagen.
Wie ist es denn eigentlich so mit den Zuhörern? Wie viel Prozent unserer Zuhörer sind Corpus?
Boah, ist schwer zu sagen. Wir können das ja nicht messen. Die erheben ja keine Metriken, ob da eine Bundeszugehörigkeit im Hintergrund ist. Also ich gehe mal davon aus, dass locker 97-98% aller Hörer Corpus sind. Ich habe aber schon von einigen gehört, die keine Corpus sind und sich den Podcast anhören.
Ja.
Es waren viele Abiturienten, die zum Beispiel sich dann gemeldet hatten, die aber aus dem Corpo-Umfeld kamen oder zumindest in das Umfeld waren, wo sie schon in den Funnel reingeleitet worden sind, dass sie mal aktiv werden, wenn sie das Abi in der Tasche haben.
Oder schon Speff sind.
Ja, oder das, oder halt, ja, oder sowas wie eine Art Schülerfuchs irgendwo sind in einer anderen Verbindung. Die hören sich das viel an.
Die haben auch die Zeit dazu.
Genau. Und dann war es Journalisten unter anderem, die zu einzelnen Gästen sich Sachen halt angehört hatten, unter anderem. Aber sonst ist ein Großteil der Hörer sind Corpus, würde ich mal sagen. 97, 98%.
Ja, wahrscheinlich, ne?
So.
Dafür machen wir den ja auch.
Machen wir es ja auch. Also, jetzt haben wir wieder diesen Punkt Relatability. Wo ist die Relatability bei den Muggeln? Das ist nicht da. Also, das interessiert die Leute auch nicht.
Wobei ich glaube, bei vielen Leuten, die gerne in eine Verbindung gegangen wären, wo die Eltern oder die Familie es aber verboten haben, aus welchen Gründen auch immer, aber gibt es ja. Mhm. Und die haben so ein paar Freunde im Umfeld, die auch in so einer Verbindung sind, dass die sich, glaube ich, schon vielleicht manchmal zum Beispiel Sonderfolgen oder irgendwelche anderen Folgen mal durch Zufall, dass sie da schon reinhören, weil die natürlich dadurch auch so ein bisschen den Kontakt suchen, nachdem sie sich eigentlich sehnen, was denen halt verboten wurde. Ne?
Definitiv.
Also, das kann natürlich auch sein.
Also wir sind ja jetzt bei aktuellem Stand, wo wir jetzt gerade aufnehmen, bei 136.000 Streams, die wir generiert haben bis jetzt. Da sind 2%, sind 3.000 mal die Folgen angehört. Irgendwelchen Themen halt, ne, die von Nicht-Korpus gehört werden.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner? Hausschilder? Auf Wunsch? Druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit Tradition und Interpretation? Wie kann man Altes neu interpretieren, ohne dabei den Kern zu verlieren?
Das ist, glaube ich, eine Offenheit für Technik da zu haben. So ein bisschen wie die Amish das vielleicht machen. Dass man die Tradition, die Werte bewahrt. Aber trotzdem sagt, wir gehen, probieren neue Sachen aus und machen nicht immer nur, das haben wir schon immer so gemacht, weil dieses, das haben wir schon immer so gemacht, vielleicht auch dem Bund mittlerweile in Misslagen führt.
Ja, klar.
Da offen sein, aber den Kern und den Wesen oder das Wesen des Bundes nicht aufgeben. Das, glaube ich, ist so ein Punkt, der da ganz wichtig ist.
Ich glaube, wichtig ist natürlich auch erstmal zu fragen, was ist denn der Kern von uns?
Ne? Der Lebensbund.
Ja.
Das Konventsprinzip.
Ja, aber du hast ja auch zum Beispiel Werte jetzt. Zum Beispiel, wenn ich bei uns, wo es ja auch um die Jagd geht, da muss man natürlich auch gucken, okay, welche Werte haben wir und wie können wir die dann auch weiterentwickeln? Wie können wir da zum Beispiel auch eine Zugänglichkeit generieren? Mhm. Wie können wir transparenter werden, ohne dass man jetzt intransparent sein möchte? Aber es ist natürlich schon so, dass viele Verbindungen immer irgendwo was Mystisches natürlich haben, was ja wir hiermit eigentlich komplett aushebeln. Ich meine, hier sitzt jeder verschiedene Verbindungsstudent und erzählt von seinem Bund, von anderen Bünden, von privaten Erlebnissen und. Ich meine, mehr Transparenz geht nicht. Ne? Ich meine, individuelle Transparenz kann man dann ja nochmal von den einzelnen Leuten, wenn man sich mit einem Bund in Kontakt setzt, zum Beispiel als Interessierter, kann man das natürlich machen. Aber ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig und auch Formen zum Beispiel auch von Inhalten manchmal zu trennen. Ne? Dass du dann halt auch da klar unterscheiden kannst und eventuell auch einfach sich selbst klar sein, was die Stärken des Bundes sind. Womit können wir punkten?
Das ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal. Ja, in den Workshops machen wir das ja auch. Wir arbeiten das da ja auch aus. Was macht den Bund aus? Aber im Kern ist es immer der Lebensbund. Also nicht nur der Lebensbund. Und dann ist es halt nochmal so Distinguierungen. Mhm. Halt Jagen zum Beispiel. Familiencharakter des Bundes zum Beispiel. Das sind so Sachen. Da, um auf den Kern deiner Frage nochmal zurückzukehren, ich sehe da ein Spannungsfeld zwischen breit öffnen, zugänglich machen und Exklusivität. Weil das Problem ist, wenn das Ganze breit ist und du Masse drin hast, dann wird das Ganze Masse.
Ja.
Wenn du es exklusiv hältst, mit den richtigen Leuten, bleibt es cool. Und das ist eine ganz schwierige Balanceakt. Und da musst
das
du, glaube ich, über diesen Unique Selling Point, also diesen Alleinstellungsmerkmal, was du hast, die richtigen Leute raus ansprechen. Deswegen ist es wichtig, was ich eben sagte, authentisch sein bei der Bundespräsentation und nicht irgendeine Rolle spielen, die der Bund nicht ist. Irgendwie alles glatt gekämmt, keine Unebenheiten, die herausragen, sondern seid so, wie ihr seid, weil dann zieht ihr auch die Leute an, die ihr haben wollt.
Nicht nur als Bund, sondern auch als Mensch. Ne?
Ja.
Das muss man halt auch einfach so sagen, weil ich meine, man kann den Bund so toll präsentieren, wie er ist, aber ich glaube, dass es auch oft einfach von der Aktivitas abhängt, wie die sich natürlich auch gibt. Was haben die für eine Dynamik untereinander? Ist es eher harmonisch oder ist es oftmals eher getrennt? Ist man überhaupt an einem Zusammenleben irgendwo interessiert oder hängt jeder so ein bisschen für sich ab? Das ist natürlich auch eine extreme Frage, die dabei auch, glaube ich, wichtig ist, die zu beachten. Ne? Gerade für Interessierte, wenn wir jetzt einfach mal, ich meine, jetzt unter uns Korpos, die halt ABs, IABs, AHs, was auch immer sind, ist es nochmal was anderes. Aber für gerade die Leute, die interessiert sind, kooperativ aktiv zu werden, ich glaube, da geht es ganz viel um Gefühle. Und das Bauchgefühl sagt einem, wenn jemand authentisch ist. Und wenn es wirklich, wenn sich jemand verstellt, extra um ein besonders gutes Bild darzustellen. Ich meine, man kann natürlich das Haus aufräumen und man kann auch sich um Getränke kümmern. Aber das ist ja nochmal was anderes, als würde man jetzt zum Beispiel irgendwie sich komplett falsch darstellen und dann weicht die Realität von dem gegebenen Bild total ab und das bringt auch nichts.
Ja, authentisch bleiben.
Genau.
Das ist der Punkt. Das ist wirklich, seid so, wie ihr seid vor der Kamera und versucht das Ganze, also
ja, auch
verkauft
so.
Kein Produkt, also verkauft da keine Commodity, wie man da so schön sagt, sondern ein Produkt, also etwas mit Emotionen. Ein Gefühl muss da verkauft werden in diesen Reels. Diese besondere Zeit, die beste Zeit deines Lebens, den Spaß, den du hast, diese Chatboy-Group, diesen Football-Kapitän, Gruppe von Football-Kapitänen, die du dir anschließt, den du die coolste Zeit deines Lebens hast. Das muss in den Dingern drüber sein. Da müssen Mädchen zu sehen sein. Da müssen coole Veranstaltungen drin sein. Beim Polo-Turnier. Gut, das spricht nicht jeden an. Das ist jetzt nur ein Spektrum, wie ich mir einen schönen Bund vorstelle. Also authentisch sein. Also seid so, wie ihr seid und dann zieht ihr auch die Leute, die ihr halt haben wollt. Weil ich habe da jetzt auch wirklich auch bei den Workshop-Teilnehmern, ohne Namen zu nennen, wirklich Bünde kennengelernt, die sind wirklich ganz differenziert. Und die haben eine eigene Seele, jeder Bund. Selbst die gleiche Art von Verbindung in einer Stadt kann völlig andere Seelen haben, als wie man es denken könnte. Also ich versuche hier keinen Namen halt zu nennen. Es ist halt wirklich, das ist halt so wirklich so ein Punkt. Einfach authentisch sein.
Jetzt mal so ein paar podcast-technischere Fragen. Was kostet es, einen Podcast unserer Art zu produzieren?
Viel Geld.
Ja.
Verdammt viel Geld.
Ja.
Also hätte ich das am Anfang gewusst, wie teuer das wird. Ich weiß nicht, ob ich mich hätte abschrecken lassen. Ich wäre eher die Frage gewesen, kann ich das alles bezahlen? Aber da hast du wieder Rich Dad, Poor Dad. Wenn du es dir, also wenn du es nicht leisten kannst, geh arbeiten dafür. Wir haben eine Firma ja gegründet, die in diesem Podcast, also im Hintergrund aktiv ist. Wir haben eine Steuernummer. Es werden Rechnungen laufender Nummer, Rechnungsnummer und Steuernummer ausgezahlt. Wir finanzieren uns sehr stark über die Workshops, was da drin ist. Um das mal in konkreten Zahlen zu nennen. Wir beide, sagen wir mal, nur unser Podcast jetzt alleine, den wir jetzt haben, ist, du hast ein SM7B, ich habe ein SM7B. Die kosten aktuell 389 Euro das Stück. Dein Ding ist an einem Rode PSA 1 befestigt, der ist ungefähr 76 bis 80 Euro pro Anbieter. Das ist der Arm, an dem das Mikrofon bei Afterbörse dran ist. Du hast ein Kugelgelenk von Audio-Technica dran, das habe ich auch. Die sind handgemacht in Japan. Die kosten, glaube ich, 80 Euro das Stück, damit man das Mikrofon nochmal ganz individuell so justieren kann, wie der Gast da sitzt. Wir haben Mogami Gold Studio Kabel, die kosten die 3 Meter ungefähr sind das, die ich da habe, 9 Feet waren das, 80 Euro das Stück. Das Ganze läuft in einen Rodecaster Pro 2, das Ding hat 650 Euro gekostet. Und das ist jetzt nur die Technik. Und damit haben wir die Aufnahme. Das ist das Aufnahmegerät. Da könnte man den Podcast komplett alleine drüber laufen lassen. Der muss aber dann auch nochmal in der Postproduktion am Computer geschnitten werden. Und wir sind mittlerweile halt technisch ein bisschen weiter, haben wir uns entwickelt. Da reicht leider GarageBand nicht mehr aus, was kostenlos bei den Macs immer mit dabei ist. Da haben wir Logic Pro X, da sind wir über 230 Euro für das Programm alleine. Dann haben wir noch Module, die an den Computer angeschlossen sind, wo wir den Schnitt mitmachen. Also wir sind dabei viel, viel Geld. Also ich würde mal sagen, unser Studio, wie es jetzt hier ist, sind wir in einem fünfstelligen Betrag,
ja,
was reingesteckt worden ist.
Aber man muss dazu auch fairerweise sagen, falls es jetzt Leute gibt, die mal sagen, wir möchten über ein spezielles Thema auch einen Podcast vielleicht machen, es geht natürlich auch günstiger.
Klar, also
das ist hier wirklich top-notch. Das ist hier wirklich sehr, sehr gut.
Also wir sind wirklich technisch gesehen, die nächste Stufe, die wir hätten, das wären diese Mikrofone, die 2.000 bis 3.000 Euro kosten, die Aufnahmegeräte, die 10.000 Euro kosten. Das ist die nächste Stufe, das sind so, wo Topstars mit 100 Millionen Dollar Umsatz ihre Alben mit aufnehmen.
Aber auch nicht, ne? Also
die SM7Bs, die wir benutzen, ja, damit hat Michael Jackson Thriller aufgenommen.
Hört man auch.
Ja. Nein, aber, so,
ja, ja,
aber das ist halt so, wir wollten halt von Anfang an auch auf Qualität, richtig, gehen. Das war immer so ganz, sagen, ganz, ganz wichtig für uns. Wir wollten nicht irgendwelche USB-Mikrofone haben. Wir wollten halt wirklich das Beste vom Besten. Das Ganze basierte aber auf einer Wissenslücke von mir. Und zwar, als ich den Podcast angefangen hatte und das erste Mikrofon hatte, weil das erste, was wir hatten, war ein MV7 von Shure. Das hatte damals 264 Euro gekostet, glaube ich. Hatte ich ein Mikro. Ich dachte, es wäre ein SM7B, bis ich dann festgestellt hatte bei meinen Lieblings-YouTubern und Podcastern, Moment mal, irgendwie sieht das immer noch ganz also anders aus. Ja, dann hat sich rausgestellt, dass ich den kleinen Cousin von dem großen Mikrofon gekauft hatte. Und da musste irgendwann ein zweites Mikrofon her. Und diese MV7, die ich da habe, die können auch über USB laufen. Und da war das Problem, wenn du ein Mikrofon in deinen Computer reinsteckst, dann erkennt der Computer nur eine Audioeingangsquelle. Und da bin ich dann drauf gekommen, dass ich ein Audio-Interface brauche, wo ich halt die Mikrofone an das Interface schließe. Das Interface ist mit dem Computer angeschlossen und ich konnte dann über den Computer, über GarageBand live aufzeichnen. Ich habe viele, viele Monate, 1000 Euro später, ja, die ich ausgegeben habe, rausgefunden, dass man mit einem sogenannten MIDI-Controller zwei USB-Mikrofone an einen Laptop stecken kann.
Ja.
Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätten wir nicht diese Extra-Tour genommen mit, ja, dieser Top-Soundqualität, ich hätte mich wahrscheinlich zufrieden gegeben.
Das ist ja auch schon Learning, was, ja, jetzt viele Leute mitnehmen können,
ja,
und die dadurch wirklich viel Geld gespart haben.
Absolut.
Falls es Leute gibt, die das interessant finden.
Und dann ist natürlich zu der Ausrüstung, wir haben mittlerweile 4 Mikrofone, mit denen wir simultan aufnehmen können, ist es halt auch so, das Studio an sich ist halt auch einfach teuer. Wir haben hier Akustikpaneele, die ein Heidengeld kosten. Wir haben Audio, also hier Soundschluckerkacheln praktisch an der Wand, die Hightech sind, die ein Schweinegeld gekostet haben. Die Vorhänge, der Teppich, der hier drin ist. Die
der Stühle, Tisch.
Der Tisch, der ist auch teuer. Der hat Nussbaumfurnier.
Ja.
Der sollte auch eine Freude einfach sein, dass man ihn anfasst. Und die Stühle sind ausgewählt worden. Wir haben extra Stühle rausgesucht, wo du stundenlang draufsetzen kannst, wo du sie einfach gar nicht wahrnimmst und auch die meisten Gäste gar nicht die Stühle beachtet haben, was aber gut ist, weil sie bequem waren. Und
dann die ganzen Blumen hier im Hintergrund, hinter
die
mir.
Die Plastikbäumchen, die, ja,
genau,
ich gekauft habe.
Wir haben hier einmal Clementinen und dann noch eine etwas tropisch anmutende Pflanze.
Hinter dir ist auch noch eine.
Ach ja, was haben wir? Wir hatten noch einen Weihnachtsbaum.
Der ist aber immer nur zu Weihnachten draußen.
Ja, merkwürdig.
Der ist nebenan.
Und hier noch den schönen Strauß.
Ja.
Mit allerlei. Nein, aber Spaß beiseite, es ist schon einfach auch ein finanzieller Aufwand. Aber
und das
hat sich
Licht
natürlich sukzessive entwickelt.
Die Kamera.
Ja, stimmt. Die Instax, wir gucken ja auch gerade hier in die Instax.
Insta360 X5.
5, genau. Ja.
Die nimmt 360 Grad auf und hinterher können wir am Computer die Kamerafahrten festsetzen. Macht es einfacher, da muss man nicht 4 oder 5 einzelne Mikrofone haben.
Wann gibt es immer wieder ein Gewinnspiel?
Ständig. Wir hatten ja vor kurzem noch ein Gewinnspiel, da konnte man für 100 Euro Gutscheine von Couleur Fetisch gewinnen.
Mhm.
Die waren nicht gesponsert von Couleur Fetisch, die haben wir selber gekauft und verlost, weil ich mir dachte, das wird mal wieder Zeit für ein Gewinnspiel. Die gibt's alle naslang. Also wir versuchen wirklich Gewinnspiele zu machen, wo du nicht irgendeinen Mist am Ende dann kriegst, den kein Mensch braucht, sondern dass da wirklich Gewinne bei rumkommen, die sinnvoll sind.
Ja.
Beispiel. Die Adventsgewinnspiele, die es letztes Jahr gab, da hat ja Kove, der ja ein ganz großer Sponsor und Werbeträger, ja, ja, in diesem Podcast ist, hat ja ein Maßhemd gesponsert. Aber in einem guten Segment, würde ich sagen.
Ja.
Also, wir reden jetzt nicht über den Preis, Aber es war wirklich sehr gut. Und das sind so Sachen, da freue ich mich, weil wir Wert versuchen zu generieren. Dieser ganze Podcast ist darauf ausgedacht, Content, authentischen zu liefern, der aber wertgenerierend ist. In dem Sinne, dass man davon was mitnehmen kann. Und das sind auch die Gewinnspiele.
Ja, und das sind ja nur die materiellen. Aber ich glaube, ganz viele nehmen auch so einfach was mit, ne? Eventuell auch alte Herren, die mal gucken, ach, wie ist es denn gerade so, die vielleicht ganz woanders jetzt mittlerweile leben.
Gut, dass du das sagst. Das ist unsere größte Hörerzahl, Gruppierung, die wir haben. Der eigentliche Aktive ist gar nicht so unsere Zielgruppe, die wir haben. Es ist eigentlich meistens der alte Herr, ab 27 Jahre ungefähr, plus bis Ende offen, der nicht mehr in dem Spiel drin ist. Mhm. Und Austausch hört, Autofahrten vor sich hat, dann hört er sich den Podcast an. Dieser Podcast wird ja dementsprechend von vielen Leuten gehört. Ich hatte eben gesagt, wir sind jetzt 136.000 Mal gehört worden ungefähr jetzt zum Stand der Dinge. Das heißt, wir werden im Monat so zwischen 7.500 bis 8.000 Mal gehört. Das ist viel.
Ja, klar.
Montags und Dienstags sind immer die höchsten Traffic-Zahlen. Am Wochenende ist es immer relativ ruhig. Es ist immer Samstag und Sonntag sind immer die totesten Tage.
Aber ist doch gut. Also gab es denn jetzt irgendwas, also das sind übrigens alles Fragen von euch, die ich hier jetzt vorlese. Der Start, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie es war. Mhm. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil ist, was die Partner, die Werbepartner von uns so als Feedback geben. Was sagen die zum ganzen Aufwand?
Ich glaube, unsere Partner, die Lebensgefährten, darum geht es.
Ach so, deswegen steht da auch PartnerInnen. Ja, ja, okay.
Ist übrigens von einem Gast, also der schon mal hier in dem Podcast also Gast war, gestellt worden. Liebe Grüße an dich da draußen. Ne?
Ja, ja, okay. Ja, ja, jetzt ergibt die ganze Sache auch drin. Aber das, ja, okay. Aber was sagen denn, was sagt deine liebe Frau dazu?
Also es ist so, der Podcast frisst verdammt viel Zeit. Und auch die Workshops dazu. Ich habe meinen Hauptjob reduziert, zeitlich. Meine Frau ist mit an der Firma als Gesellschafterin beteiligt. Sie ist ja kompensiert, also für die Zeit, die sie sich um die Kinder halt mehr kümmern muss. Das ist so, also das macht vieles einfacher. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich viel Rechtfertigungsgrundlage, warum ich jetzt wieder weg bin. Und so wird mir der Rücken freigehalten, da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar für. Es ist aber immer präsent. Der Podcast ist jeden Tag präsent. Okay. Also im Urlaub habe ich es mal jetzt gerade ein bisschen runterfahren können, aber er ist präsent. Es ist wirklich, er ist immer da.
Dann ist noch eine Frage, wen würden wir uns denn nochmal als Gast, oder nicht nochmal, sondern mal als Gast wünschen?
Ja, da gibt es eine Menge an Leuten, die ich mir wünsche. Also das wäre zum einen Friedrich Merz, da würde ich mich freuen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt einen Korpo-Bundeskanzler. Das ist toll. Das gab es das letzte Mal mit Adenauer. Mhm. Und Kiesinger? Kiesinger war der Letzte. Genau. Weil Erhard war Penela. Genau. Ja, also Friedrich Merz, Thomas Gottschalk hätte ich Bock. Mhm. Ich würde mich super freuen, wenn Armin Laschet mal klappen würde.
Er hat es ja auch nicht so weit.
Er hat es nicht so weit. Und vielleicht gibt es auch eine Überraschung.
Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist irgendwie jeder Austausch schön.
Ja.
Also egal, ob er jetzt eine hohe Reichweite hat oder ganz besonders bekannt ist, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen oder du würdest es unterschreiben, dass jede Folge und jedes Gespräch Spaß macht und man einfach mit wahnsinnig schönem Input aus dem Gespräch rausgeht.
Ja.
Ob jetzt als Zuhörer oder halt auch jetzt so als Host. Ne? Das ist halt immer wahnsinnig wertvoll, weil es ein unterschiedlicher Austausch immer wieder ist.
Mhm.
Aber trotzdem dreht sich der Austausch um denselben Ball.
Ja.
Und das ist einfach wertvoll.
Ich glaube, das ist aber bei Fußballfans, so Hardcore-Fußballfans, das Gleiche. Es dreht sich immer um Fußball, aber jedes Gespräch ist. Nein, ich meine das auch so, wenn die untereinander sprechen, ist gleich. Also, ich bin auch kein Fußballfan.
Keine Ahnung.
Ich, es ist, was ich beobachte. Das ist auch, das ist das, was ich auch wahrgenommen habe. Es ist was Besonderes. Kein Gespräch war wie das andere. Die waren alle unterschiedlich. Ich habe unterschiedlichste Korpo-Persönlichkeiten kennengelernt. Ich meine, wir haben ja auch einige Größen der Szene ja auch absolut bei uns drin gehabt, wo ich ja auch mich sehr freue, dass die mitgemacht haben und gesagt haben, hey cool, das klappt, ich komme rein. Und die waren auch reichweitenstark. Und es war auch toll, diese Menschen halt auch einfach mal persönlich kennenzulernen. Man geht auf Kneipen bei anderen Bünden, dann wird über die geredet. Man hat die noch nie kennengelernt, also natürlich im positiven Sinne. Man hat die noch nie kennengelernt, man konnte sich noch kein eigenes Bild machen. Und ich bin in der, oder wir sind in der glücklichen Situation, dass wir diese Leute einladen, wir sprechen mit ihnen, bieten ihnen auch eine Bühne und ja, tragen da ganz viel von mit uns. Weil das ist auch, glaube ich, etwas, was diesen Podcast auch nochmal wertvoll macht, ist, wir lernen ja von diesen Leuten
total
Dinge, Ansichten, die die Einstellung zum Beispiel betreffen, Lebensauffassungen, die dahinter sind. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und das finde ich halt echt, echt schön. Und also es gibt auch ein paar Gäste, wo ich sagen muss, also wo ich besonders beeindruckt war. Also wovon ich heute noch zehre, ist vor allem die Gespräche mit Nikodemus Schnabel.
Mhm.
Das war was Besonderes. Also das war wirklich ein Austausch, wo ich heute noch von zehre. Ich sage, boah, Wahnsinn.
Ja, ich glaube, jeder Talk hat so auf seine eigene Art und Weise eine gewisse Dynamik, die einfach irgendwo beflügelnd ist.
Mhm.
Und es macht einfach Spaß, sich einfach und vor allem wirklich simpel miteinander über schöne Dinge zu unterhalten. Ich meine, das ist es ja am Ende, was wir machen. Ja. Wir unterhalten uns in diesem Talk über schöne Dinge. Dinge, die unser Leben geprägt haben, die unser Leben prägen und die wir als schön empfinden. Natürlich auch mal manche Problemstellen, die es so gibt. Aber das ist nun mal die Balance. Was gibt es da Schöneres, ne?
Ja, absolut. Also ich finde auch die Folgen mit uns beiden immer.
Ja, finde ich doch auch.
Auch immer schön.
Finde ich doch auch.
Das ist aber cool, dass ich meine, was bei uns ja auch entstanden ist, sind hier die Einschlafgeschichten.
Ja, da könnte mal wieder was kommen. Da können wir nochmal was
machen. Machen wir mal eine dritte wieder.
Machen wir mal wieder was.
Ist noch nicht produziert.
Damit ihr auch gut schlafen könnt. Kommt sie wieder.
Ich habe so oft von Farbenschwestern die Rückmeldung bekommen gehabt, dass sie sich das abends anhören, dass ihre Bundesschwestern sich das anhören.
Wow.
Ja.
Da liegen die alle im Schlafsaal zusammen und lauschen
die machen den, du machst den Mund auf und sie schlafen.
Naja, das ist nicht immer so gut. Das ist nicht immer so gut. Aber nein, wir kriegen das
ganz Spaß beiseite.
Alles gut. Aber können wir mal, nee, ich finde es auch einfach, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ich meine, wie wir uns kennengelernt haben und wie sich das alles so entwickelt hat, wo wir jetzt sitzen und was wir zusammen alles schon gemacht haben, was für Leute wir kennengelernt haben oder auch mit Justus Geilhufe.
Ja, Justus.
Ne? Der muss auch mal in den Talk und zwar vor Ort kommen. Und
ja, definitiv.
Haben wir jetzt schon, letztes Mal haben wir.
Eigentlich haben wir noch einen dritten geplant mit ihm.
Ja, können wir auch sagen, ne? Übers Buch.
Ja, genau, wir wollten über das Buch sprechen.
Das andere Buch.
Müssen wir noch einen Termin finden.
Da gucken wir einfach mal nach dem Termin. Bring bitte Fleischsalat und Sachen aus dem Wellnessbereich der Landtheke mit. Aber ja, das wird bestimmt ganz schön. Ja, es ist einfach cool, dass wir hier, und ich meine, wir quatschen vor dem Talk immer lange, nach dem Talk, wir kochen zusammen, wenn wir mal so einen langen Tag haben. Oder
absolut.
Reden über alles Mögliche, über Kunst, über Literatur, über Musik, über unsere Familien, über alles Mögliche.
Mhm.
Und ich meine, das ist immer schön, weil wir halt auch viele Werte gemeinsam teilen.
Definitiv.
Ja, JP, guck mal. Das waren alle Fragen.
Das waren alle schon?
Die wir ausgesucht haben jetzt, weil wir sind ja schon an einer guten Zeit. Oder willst du noch eine Special-Frage? Eine Special-Frage.
Lass noch zwei, drei Fragen machen.
Okay, okay. Dann liegen wir gut in der Zeit. Hab da ein bisschen was länger zu hören. Ja, dann sag mir doch mal direkt, was deine asozialste oder ekelhafteste Bummelerfahrung war.
Ach Gott.
Du musst den Bund nicht nennen.
Ich nenne auch keinen Namen. Boah, asozialste. Ich war mal mit einem Bund in der Stadt X verabredet. So viel, wie ich sagen kann, es war ein Chor. Die hatten mich gefragt, ob ich Bock habe, auf einen kleinen M-Tag mit zur Stadt Y zu fahren. Das habe ich auch gemacht. Wir hatten ziemlich viel Spaß. Wir mussten das Band auspocken von einem, der sein Band beim Murmeln vorher verloren hatte. Wir haben da eine gewisse Quantität vorgesetzt bekommen. Wir haben diese Quantität vernichtet. Derjenige hat sein Band zurückbekommen. Und da hat sich auch die Frage danach auch aufgelöst, wie er sein Band verloren hatte, weil derjenige wieder dann so betrunken war, dass er anfing, sich auszuziehen. Und sein Band wieder auf dem Boden von dieser Verbindung am Ende lag. Die aber diesmal dann gesagt hatten, boah, sorry, da haben wir jetzt nicht nochmal Bock drauf. Ja. Das Band aufgehoben haben, ihm das in die Hand gedrückt haben, oder beziehungsweise ihn dann auch nochmal über den nackten Überkörper übergehangen haben. Und dann ging es so, dass wir am nächsten Tag nach Stadt Z gefahren sind. Und wir dann auch wieder so einen Zaubertag da hatten, dass ich mich schon, dass ich um 13.30 Uhr schon mal frühzeitig schlafen gegangen bin. Mhm. Ich wach geworden bin in einem eiskalten Kellerraum, das voll mit Hochbetten war. Ich meine Schuhe anziehen wollte und meine schönen Anzugsschuhe bis oben hin mit Bier aufgefüllt waren. Konsequenz war, dass ich die eine Woche später auch weggeschmissen habe, weil sich dann halt auch Schimmel gebildet hat, der nicht wegtrocknen ließ. Ja, das war heftig. Das andere war bei einer Verbindungsart mit einer gewissen Farbe, über die alle mal reden, im Keller zu stehen. Und die Gemäße waren 2,5 Liter groß. Davon habe ich dann 3 in unter 15 Minuten vernichtet. Und dann habe ich von mir aus gesagt, ich gehe jetzt.
Was sie wahrscheinlich auch wollten. Ne?
Was aber lustig war, weil eine Woche später, als der Kumpel, mit dem ich bummeln war, dort wieder war und die nach mir gefragt haben. Aber es war noch weit vor, es war noch vor Corpo-Meme und Corpo-Talk-Zeiten.
Was war denn das schönste Haus, auf dem du warst?
Oh, da gab es viele,
ja, ne?
Die das richtig schön sind.
Ja.
Also der VDST Aachen hat ein ziemlich geiles Haus mit dem Blick vom Lusberg auf die Stadt. Fribergensis aber auch in Aachen. Das ist ein geiles Haus. Die schon oft erwähnte Arminia Marburg. Krasse Hütte. Einfach heftig. Reugel hat ein ziemlich gutes Haus. Ja. Aber ich war noch selber, das ist das Haus, wo ich noch nicht war. Aber sieht auf den Fotos immer sehr schön aus. Das Schottenhaus in Tübingen ist, glaube ich, auch.
Das ist sehr schön.
Da warst du ja jetzt.
Ja, ja.
Das hast du ja auch einen kleinen Besuch gehabt, ne?
Ja, das ist, also ich liebe das Haus, absolut. Das ist, du hast halt auch da die Terrasse, wie jetzt zum Beispiel schon vorhin gesagt, das hast du da auch, ne? Und es gibt halt, gerade in so alten Verbindungsstätten, ist es, das muss man einfach so sagen, ne? München hat auch schöne Häuser, aber auch gerade Tübingen, Heidelberg, Würzburg.
Aber Tübingen, warum bist du so hügelig?
Ja, warum bist du so hügelig? Gibt es übrigens jetzt auf Spotify.
Mhm.
Seit geraumer Zeit. Ne? Das ist dann der YouTube-Ärger, ist damit dann auch beendet. Aber Tübingen, das hast du aber beim Reugel zum Beispiel auch. Da kannst du eigentlich ziemlich gut vom Marktplatz hochlaufen.
Mhm.
Aber es ist, Tübingen ist wahnsinnig hügelig. Und das ist, aber man gewöhnt sich dran. Also nach so ein paar Tagen, nachdem man dann da ist, geht man so mit der Steigung quasi hoch. Das ist ganz schön.
Ich habe noch 3 Häuser.
Ja.
Die KfW Evia Berlin. Mhm. Richtig, richtig schönes Haus. Das ist auch so mein Wohlfühlort. Dann die Spandauer in Berlin.
Ja.
Die haben eine unfassbar große Hütte. Einfach geil. Die haben ja sogar noch ein Zweithaus, was auf dem Grundstück steht. Und auch an Ästhetik betreffend die Landsmannschaft am Stadtteil Gießen.
Mhm.
Wahnsinn. Richtig schönes Haus. Also richtig geil.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Was macht für dich ein Haus denn zum Beispiel besonders schön?
Älter, die Jugendstil-Villa, so in dem Sinne, dass du das Gefühl hast, Peter Behrens läuft gleich um die Ecke. Eine schöne Bibliothek, schwere Möbel, aber letztendlich die Truppe, die dort lebt, die macht das Haus erst zu dem, was es ist. Das kann die beste Kulisse sein. Das hast du beim Theaterstück auch, wenn die Schauspieler schlecht sind, ist das egal. Dementsprechend kannst du auch Spaß bei Bünden haben, die keine schönen Häuser haben, aber eine coole Truppe sind. Aber so ein altes, altehrwürdiges Haus ist immer noch schön, wenn du das Gefühl hast, dass du dich wie so ein junger Industrieller fühlst, Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder diese alte akademische Atmosphäre, die so ein bisschen verloren gegangen ist an unseren Massenuniversitäten, in diesen Betonblöcken, die meistens herumstehen.
Ja,
nicht alle Städte, aber Heidelberg zum Beispiel nicht, da ist es ja sehr, sehr schön.
Aber guck hier, Düsseldorf.
Ja, also wie bei uns in Düsseldorf, schlimm.
Also,
ist es schlimm?
Ja.
Es ist eine brutalste Architektur.
Ja.
Ich muss sagen, mit dem Brutalismus, ich bin jetzt nicht so der größte Feind davon, wenn man sich so ein bisschen in die Sachen reinfuchst und langsam versteht, worum es geht. Architekturgeschichtlich ist das wiederum cool und spannend und ein Riesensprung gewesen. Aber so vom Schönheitsgefühl her und den Beklemmungsgefühlen, die man halt bekommt und auch dem Asbest, der meistens da drin verbaut ist, ist das nicht schön. Aber es ist halt letztendlich so die Häuser, die so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind, vor dem Ersten Weltkrieg, die sind in der Regel immer sehr schön. Die haben diese Jugendstil-Elemente, die drin sind.
Also, aber das haben ja auch irgendwie, das ist ja auch in Tübingen zum Beispiel, kein Haus ist wirklich hässlich, weil es halt alles um diese Gründerzeit und einige sind auch so um 1900 dann erbaut worden, gerade auf dem Österberg. Und die sind halt einfach alle schön. Die haben halt alle ihre Andersartigkeit im Positiven. Und dadurch sind die halt, können die gar nicht hässlich sein. Ich finde zum Beispiel, guck mal, wenn du jetzt, ich bin zum Beispiel kein Freund von Neubauten, auch im wohnlichen Sinne, ne? Es ist einfach, spricht mich überhaupt nicht an. Es ist irgendwie, fühlt man sich auch im Neubau, es ist schon fast so, als würde da nicht ein körperlicher Geist, sondern irgendwie so eine Atmosphäre, die da ist, ist in Altbau viel wärmer und viel behaglicher als in diesen Neubauten. Also ich finde mich da einfach nicht zurecht.
Ja.
Weißt du, auch so zum Beispiel Uni-Bauten, manche, die wirklich ganz neu sind, gibt es ja hier in Düsseldorf, ist es die Fresenius oder die HSD? Irgendeine ist auf jeden Fall einen sehr, sehr gläsernen Campus. Und da denke ich mir auch so, boah, oder die ganzen Büros, ne, jetzt Beraterbüros zum Beispiel in Düsseldorf, die dann halt in hier den umliegenden gläsernen Häusern sind. Weiß ich nicht, irgendwie.
Kommt drauf an.
So, ich kann da nichts mit anfangen. Es fühlt sich so leer an. Also da denke ich immer an so eine Serie oder an ein Buch, ein gescheiterter Berater oder Anwalt, der sitzt da, ist eigentlich total genervt, spät in die Nacht, fährt dann irgendwie nach Hause. Also irgendwie hat das keinen Charme. Da finde ich doch eine alte Kanzlei oder sowas mit Stuck und das ist bei den Schirach-Filmen zum Beispiel so, mit einem schönen alten Schreibtisch und so. Das hat doch viel mehr Charme.
Definitiv.
Für die Arbeitsatmosphäre, wo du ja arbeitest. Ne? Und nicht alles so kühl, USM Haller und dann die...
Aber USM Haller ist auch schön.
Ja, aber es ist irgendwie so 80er Jahre. Also es ist so irgendwie, da denke ich mir auch, du willst doch, und viele haben es ja auch zu Hause, sehr, sehr viele, na klar. Aber wenn du überall das halt im Büro hast, irgendwo willst du doch auch mal einen Bruch haben vielleicht. Weißt du, das, also ich will ja nicht leben genauso wie Industrial Style, wie in einer Parkgarage. Also das ist halt nun mal, Industrial ist jetzt ein bisschen, ach gut, jetzt gehen wir ins Interior, aber das ist nochmal ein Thema für sich.
Ja, also weiß ich nicht. Also bei Neubauten oder neueren Bauten ist halt so, es kommt auf die Materialien an, die verbaut sind oder die, wo du als Mensch mit Kontakt hast. Wenn das zum Beispiel so ein Marmorverkleidung ums Haus ist, wunderschön. Wenn der Holzboden drin ist, die Decken hoch sind. Ich bin
mit viel Holz groß geworden, so, weißt du, das ist halt so.
Aber das gibt es ja auch bei Neubauten halt auch, ne? Es gibt ja nicht nur diese cleanen Großraumbüros, sondern es gibt ja auch wirklich schöne Büros, muss man sagen, wo eine tolle Atmosphäre halt auch architektonisch oder innenausstattungstechnisch besteht. Das ist, kannst du so, glaube ich, nicht pauschalisieren. Also, wenn es so richtig seelenlos ist, ist es halt seelenlos.
Also, wir reden nicht über Stromberg-Büros, was ja furchtbar ist. Ja. Wobei da, ne, gibt's, ist halt auch bei vielen der Alltag, ne, das ist halt.
Ja.
Aber wenn man die Wahl hat, kann man sich's auch einfach schön machen.
Definitiv.
Das ist so.
Ich meine, hier der Raum war ja auch ein gefliester weißer Raum,
ja,
ohne Scham, ohne Seele. Und jetzt haben wir hier auch Holzelemente drin, Farbspiele gestrichen.
Vorhänge. Es ist ja wirklich wie so ein kleiner Mikrokosmos nochmal hier. Man vergisst auch total die Zeit eigentlich. Ne? Und das ist halt, glaube ich, einfach ganz schön und auch wichtig. Einfach eine Wohlfühlatmosphäre, um es mal kurz das Thema abzurunden, damit es nicht so langatmig wird. Man muss eine Wohlfühlatmosphäre, glaube ich, schaffen.
Absolut. Es gibt viele Gäste, die kommen also von weit her. Und denen möchte ich halt auch einen schönen Aufenthalt halt einfach bereiten. Dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht gerade mit irgendeinem USB-Mikrofon an einem Küchentisch sitzen, alle müssen ruhig sein in der Wohnung, sondern dass wir halt wirklich dieses Studio haben, was den Schall schluckt, wo eine tolle Qualität bei rauskommt und die das Stolz der Verbindung, der Familie, wen auch immer zeigen können.
Ja, was meinst du? Wir haben jetzt viele Fragen beantwortet. Absolut. Wir haben lange gequatscht.
Ja, ich denke, das reicht doch für heute.
Und ja, das war unsere 100. Folge, JP.
Ja.
Ist auch vollbracht.
Auch erstmal danke an dich als Co-Host, aber auch danke an die Zuhörer da draußen.
Ganz genau, denen gilt der Dank.
Weil ohne die Zuhörer würde es diesen Podcast so nicht geben. Deswegen haben wir die Folge auch euch gewidmet und jetzt nicht irgendwie wieder ein Interview über mich, das zweite Mal oder sonst was, sondern die war ganz euch gewidmet. Ich hoffe, dass wir einige Fragen beantworten können. Ich hoffe, dass wir wieder 100 Folgen schaffen.
Ja.
Oder vielleicht nochmal.
Ah, ja.
Nochmal. Also, wir haben uns ja erstmal entschieden, das soll ja so ein Infinite Game werden. Also, es ist unendlich, nicht rundenbasiert. Es geht immer und immer und immer weiter. Nach der Folge ist immer vor der Folge. Es gibt kein Ende. Und wenn ihr Bock habt, in den Podcast zu kommen, meldet euch.
Ja.
Wir sind über viele Kanäle zu erreichen. Ihr findet auch unsere E-Mail-Adresse unten in den Shownotes, über Instagram, über die Webseite. Wir freuen euch, freuen uns auf euch. Wir freuen
uns über jeden Austausch.
Jeden.
Also da hemmungslos sein und einfach anschreiben.
Definitiv. Ja. Und der gute Finn und ich, wir werden auch noch einige Literaturfolgen machen, das ist geplant.
Ja, wir haben viele Bücher geplant, viele Bücher auch gelesen,
ja,
die spannend sind, die lesenswert sind. Ja. Nachtgeschichten und sonst fällt uns auch immer noch wieder was ein.
Und ich habe darunter ein Buch jetzt gefunden, was ich definitiv zu dem engeren Kanon meiner Bücher zähle, wo ich sage, Wahnsinn.
Das, was, ja. Das dann Buch. Weiß ich, das Buch, ja. Das ist auch gut.
Gut. Super. Ihr da draußen?
Dein Spruch?
Geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön.
Danke fürs Zuhören und auf ganz bald.
Auf Wiedersehen.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen, die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Loving you is my problem. I'm singing to your tune, hoping that you can follow the sound.